Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Federer. Guck dir das an.
There is one man in sports you do not bet against. The GOAT is the GOAT is the GOAT.
Donnerstagmorgen, die Stimme ist noch etwas beschlagen, aber trotzdem begrüßen wir euch wie gehabt zur nächsten Folge unseres Podcasts. Ja, heute mal ganz früh, was Neues zu sonst ja eigentlich immer nehmen wir eher am Nachmittag oder am Abend auf. Ich hoffe, du bist trotzdem einigermaßen wach, einigermaßen fit. Guten Morgen, Felix.
Guten Morgen, Jona. Ja, leider Gottes, eine sehr unchristliche Uhrzeit. 8 Uhr morgens ist seit der Schulzeit bei mir nicht mehr gang und gäbe. Von daher hoffe ich einfach, dass ihr mich nicht irgendwann während der Aufnahme schnarchen hört. Und dann war die Folge für mich schon voller Erfolg. Danach wartet auch schon das ersehnte Bett auf mich. Also von daher, lass uns jetzt direkt loslegen, damit ich meinem Bett immer näher kommen kann.
Ja, dem möchten wir nicht im Weg stehen. Sportmomente der Woche gab es ein paar. Es sind viele so kleinere Sachen passiert. Zum einen, um vielleicht mal chronologisch vorzugehen, am Wochenende schon Simon Terodde, hier von meinem FC Schalke 04. 153 Tore in der zweiten Liga, ist damit Rekordtorschütze. Geht aber auch irgendwie immer zu den Topclubs der zweiten Liga, schießt die dann in die erste Liga und wechselt dann wieder, um in der zweiten Liga zu bleiben. Vielleicht auch deshalb einfach der Rekordtorschütze, weil er halt einer der, sagen wir mal, von der Qualität einer der wenigen Spieler ist, die konstant in der zweiten Liga bleiben.
Ja, und war wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig jetzt dieser 3-0-Erfolg von Schalke. Ich habe nämlich immer mitbekommen, dass halt Schalke auch wirklich diese extreme Abhängigkeit an den ersten Spieltagen von Terodde entwickelt hat. Also, dass er wirklich der Einzige war, der wirklich Treffer markieren konnte. Und so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe, ich habe leider Gottes auch wieder nur die Zusammenfassung von, ich glaube, ZDF geschaut, sah das ja danach aus, er hat ja das dritte Tor markiert, es war ein 3-0-Erfolg, also von daher haben wir zwei Leute vorher schon mal getroffen. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass eine Mannschaft sich nicht zu stark eben auf einen Führungsspieler oder auf einen Torjäger einschießt, sondern dass entsprechend, entsprechend auch der Rest der Mannschaft als Kollektiv hinten dran dann auch, wenn der Torjäger krank, verletzt oder irgendwie in einer Schwächephase ist, dann da auch nachziehen können.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade am Anfang der Saison, wie du es angesprochen hast, lief da nur was über Terodde. Inzwischen würde ich schon sagen, es geht immer noch in die Richtung, aber es gab ja zumindest mal einen kleinen Lichtblick, wo auch andere getroffen haben. Ja, ich würde fast sagen, Terodde so ein bisschen vielleicht der Haaland von Schalke, also wirklich der ganz klare Fokusspieler in der Offensive, und man sieht ja auch bei Dortmund, wenn Haaland fehlt, läuft nicht mehr so richtig viel zusammen. Wenn bei Schalke Terodde fehlt, läuft wahrscheinlich noch viel weniger zusammen, aber ja. Trotzdem, deshalb sehr, sehr wichtig, Simon Terodde für die Schalker. Nichtsdestotrotz, wenn man über Terodde redet, es bleibt ja immer so ein bisschen ein Rätsel, wieso es in der ersten Liga nicht genauso gut ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so gar nicht klappt bei ihm.
Was mich jetzt natürlich interessieren würde, wäre das Experiment Haaland in die zweite Liga und ob er da auch nicht trifft und nur in der ersten Liga trifft, dann wäre wirklich das Gegenstück von Simon Terodde. man muss Terodde vorhalten, er hat 153 Tore mehr als Lewandowski und Haaland zusammen in der zweiten Liga. Also von daher, vielleicht ist es einfach sein Ziel gewesen, am Anfang seiner Karriere irgendwo Spitzenreiter zu sein. Jetzt hat er es geschafft. Von daher, also vielleicht war der Anspruch nicht ganz so hoch wie bei einem Lewandowski oder Haaland oder ähnlichen. Trotzdem natürlich ein toller Erfolg und mal schauen, was Schalke jetzt noch die Saison reißt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, die ganzen großen Namen der zweiten Liga tun sich ja ein bisschen schwer. Also natürlich spielt man nicht unbedingt im Tabellenkeller mit, aber Schalke jetzt mit einem vierten Platz ist jetzt auch nicht das, was man sich vor der Saison erwünscht hätte, um aufzusteigen. Auch der HSV und Werder Bremen eher im Mittelfeld. Und man hat dann da an der Tabellenspitze mit St. Pauli, an Regensburg und dem SC Paderborn Clubs, die sich das spielerisch natürlich verdient haben, aber die man, denke ich, vor der Saison jetzt nicht unbedingt als die ganz großen Aufstiegskandidaten auf dem Zettel gehabt hätte. Deshalb für Schalke sicherlich wichtig, dass der Aufwärtstrend weitergeht, dass Terodde weiter gut trifft und dass vielleicht, wie du es angesprochen hast, auch der Rest der Mannschaft anfängt, gleichzuziehen, um das Team einfach noch gefährlicher zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Also Schalke sehe ich definitiv in der ersten Liga. Klar, vielleicht nicht eins zu eins mit dem Kader, wie sie jetzt ihn stellen, aber ich meine, das ist auch aus finanziellen Gründen jetzt nicht ganz so möglich, einen, sagen wir mal, Überkader zu stellen. Schalke hat ja auch in der Vergangenheit schon ernsthafte Probleme gehabt mit Schulden etc. und haben sich, glaube ich, doch dafür doch ganz gut gefangen und sind jetzt schon in ihrer ersten Zweitligasaison in meinen Augen. Ich meine, ich verfolge das jetzt nicht so extrem zweite Liga. Da bin ich dann doch eher mehr in der dritten Liga wiederum verankert. Aber trotzdem finde ich so von den Ergebnissen, von den Zusammenfassungen, die ich mitbekomme, dass die Schalke da unten schon ganz gut schlägt, aber natürlich noch, wie du schon sagst, noch ein paar andere Mannschaften sich da natürlich auch sehr schwer tun und deswegen wahrscheinlich auch gerade der Tabellenplatz, ich weiß gar nicht, vier oder fünf rausspringt,
Vier.
vier sogar schon, also dann sind es sogar noch ein Platz hoch. Von daher, ja, sind wir mal gespannt, was sich da noch ergibt, wer da am Ende des Tages, ob da wirklich der Überraschungsausstieg von St. Pauli gefeiert wird oder ob sich dann die altbewährten rund um Werder Bremen, Schalke oder eben der HSV mal durchsetzen, wird auch, denke ich, darauf hinauslaufen. Aber wir sind ja noch ganz, ganz, ganz früh in der zweiten Bundesliga-Spielzeit.
Ja, von einem Rekord zum nächsten. Simon Terodde, Rekordtorschütze der zweiten Liga. Der alte Mann in der NFL, geht wieder weiter fleißig auf Rekordejagd und untermauert so ein bisschen seinen Status als GOAT. Und zwar Tom Brady, jetzt seit Sonntag auch der offizielle Passing Yards Leader der NFL. Hat Drew Brees überholt beim Sieg der Tampa Bay Buccaneers gegen die New England Patriots. Ja, Brady jetzt einen weiteren von vielen Rekorden, die er sein eigen nennt. Ich denke, so viel muss man da gar nicht drüber erzählen, aber einmal erwähnt sollte man es zumindest haben.
Aber war auch ein extremst knappes Spiel.
Ja.
1917 ging es ja am Ende aus. Und man muss schon sagen, Tom Brady war in meinen Augen nicht der beste Quarterback an dem Tag. Also er hat weniger Bälle an den Mann gebracht, aber was in meinen, also meinen Amateuraugen, ja, in meinen Nicht-Expertenaugen schon sehr ausschlaggebend war, war das Laufspiel der Patriots im Vergleich zu den, der Buccaneers im Vergleich zu den Patriots. Da haben sie ganz, ganz viele Yards gut gemacht, während ich glaube, die Pats nicht über 4 Yards rausgekommen sind in ihrem Laufspiel. Also auch da vielleicht da die Qualität auch von Tom Brady, dass er dann auch merkt, okay, nicht alle meine Würfe kommen an den Mann, dann probiere ich es halt über die andere Stärke des Laufspiels und das haben sie, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Also wie gesagt, ich habe da ein bisschen mit reingeschaut und musste sagen, das hat mich auch ein Stück weit schon überrascht, dass da so viel gute Würfe auch vom Quarterback der Pats. Da musst du mir jetzt gleich aushelfen, wer das genau
Mac
ist.
Jones.
Mac Jones, so viele gute Würfe da an den Mann gebracht wurden, aber andersrum er eben limitiert war, dadurch, dass das Laufspiel der Pats irgendwie nicht existiert hat an dem Tag.
Ja, du sprichst es gut an. Mac Jones mit einem super Spiel hat ja einen alten Brady-Rekord sogar eingestellt und hat zwar der 19 Pässe am Stück komplettiert, also immer erfolgreich den Pass angebracht. Was die Patriots sehr geschickt gemacht haben, war ihre Passverteidigung gegen die Buccaneers. Du sagst es, Tom Brady nicht mit dem besten Spiel, aber die Patriots hatten klar den Fokus, okay, wir lassen keine langen Pässe zu, kurze Pässe darf er werfen, laufen darf er. Und dadurch, das ist ja das, was diese Buccaneers Offense so ja, gefährlich und explosiv macht, dass sie eben mit ihren schnellen Receivern, mit Gronk, mit Mike Evans, mit Antonio Brown, Chris Godwin, immer wieder gut hinter die Verteidigung kommen und dann eben viele Pässe für 20 Yards, für 15 Yards drin haben, wo man eben sehr viel Raumgewinn auf einmal hat. Diese Pässe gab es nicht. Trotzdem muss man sagen, Tom Brady einfach ein sehr erfahrener Quarterback, der dann halt auch in so einem Spiel einfach keine Fehler macht. Also er trifft dann eben Business-Entscheidungen und sagt, okay, bevor ich da jetzt irgendwas erzwinge, nehme ich halt den kurzen Pass. Und dann sehen die Statistiken am Ende vielleicht nicht so gut aus. Aber wie du es angesprochen hast, das Laufspiel hat funktioniert, Brady hat keine Fehler gemacht und das reicht dann am Ende eben manchmal auch, um so ein Spiel zu gewinnen.
Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Matchup auch gewesen. Patriots gegen die Bucks, so ein bisschen auch das Generationenduell der Quarterbacks. Muss ich mir auch auf jeden Fall wieder vermehrt anschauen.
Und es war
NFL.
ja auch die Rückkehr von Brady zu seinem alten Verein. Und jetzt mit dem Spiel vom Sonntag hat er offiziell alle 32 Teams, die es in der NFL gibt, geschlagen.
Ja, guck, also hier der, ich weiß nicht, welcher Rekord mir mehr imponierte, Rodde oder Tom Brady. Das darf jeder für sich entscheiden, was da vielleicht erstrebenswerter ist, aber ich tendiere zu unserem Zweitliga-Torschützen. Ich denke mal, da bilde ich mit ein paar anderen treuen Fans die Minderheit trotzdem. Natürlich ein Sportwochenende, das ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, aber doch so von Rekorden geprägt ist. Und wenn wir gerade schon bei Rekorden sind, vielleicht dann auch noch ein kleiner Rekord von mir, den ich auch mitbekommen habe. Und zwar wurde der Geschwindigkeitsrekord von Alphonso Davies, den er in der Saison 2019-2020 aufgestellt hatte, jetzt offiziell annulliert bzw. eben überboten. Und zwar von dem Mainzer Verteidiger. Ich denke, der ist sogar bei dir in deiner Kickbase-Mannschaft. Also verkauf ihn nicht zu schnell. Ich habe ihn auf dem Transfermarkt gesehen. Von Jeremie Sanjus. Also der spielt seit, ich glaube, jetzt 2017 in Mainz, ist, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht tausendprozentig sicher, aber ich glaube, er ist Franzose.
Niederländer.
Ja. Und er spielt ja jetzt dort auch in der niederländischen Nationalelf und ja, hat eine gute Entwicklung durchgemacht. Wie gesagt, noch immer in Anführungszeichen bei Mainz. Mal schauen, was jetzt vielleicht in den kommenden Spielzeiten auf ihn wartet, ob da größere Angebote kommen. Ich denke mal, so einen schnellen Verteidiger. 36,6 km/h war übrigens der Geschwindigkeitsrekord.
Jetzt am Sonntag gegen Union Berlin?
Genau.
Da ja, ist er doch dann Union. Auch, hat sich schwerer verletzt, ne, im Anschluss. Also
ja,
erstmal
ja.
Geschwindigkeitsrekord aufgestellt und dann, dann verletzt.
Ja, er wurde sogar noch, also bevor dann Berlin mit dem Doppelschlag zurückkam, wurde er, glaube ich, ausgewechselt.
Okay.
Aber ich glaube, es war nichts allzu Schlimmes. Also soweit ich gesehen habe, irgendeine Bänderüberdehnung zum Glück, nur kein Anriss oder Riss sogar.
Okay.
Soweit, so gut. Also es hat schlimmer ausgesehen. Ich habe es auch kurz in der Wiederholung auch gesehen. Aber naja, das ist so dieser dritte Rekord. Also Alphonso Davies nicht nur durch die Frankfurter geschlagen. Da kommen wir später natürlich nochmal drauf zurück, sondern jetzt auch von Jeremie Sanjus. So mal noch als kleiner Einwurf in diese Runde.
Naja, aber vielleicht ist er jetzt zusätzlich angespornt und geht einfach mal die Außenbahn runter, nur um den Rekord wieder zurückzuholen.
Komplett unabhängig. Davies, der Ball ist woanders und dann rennt er einfach nur, damit er sein FIFA-Rating besser bekommt. Ja, also das ist, naja, und vielleicht auch noch hier in dem Zusammenhang, wo ich gerade jetzt das FIFA-Rating anspreche, kurz noch, dass jetzt auch Antonio Rüdiger, weil wir es ja letzte Woche von ihm haben, oder hatten, jetzt in, nicht Verhandlungen steckt mit dem FC Bayern München, aber dass sich Annäherung geben, Interesse von Bayern wurde bekundet und natürlich auch eine sehr interessante Entwicklung. Vielleicht kommen wir da auch im Zuge unserer nächsten oder jetzt der Bundesliga-Besprechung dann eben drauf, nochmal darauf zurück.
Behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf. Rüdiger ja auch einer, der in der Nationalmannschaft jetzt oft gesetzt war. Nationalmannschaft steht auch wieder an, am Freitag gegen Rumänien. Das heißt, Rüdiger vielleicht auch dahingehend eine interessante Personalie. Ein letztes kleines Segment haben wir noch und das ist die Champions Hockey League. Da haben die Adler Mannheim gestern gegen Lausanne gespielt, 5-2 gewonnen und sich damit als einziges deutsches Team bereits für die Playoffs qualifiziert. Das ist die vierte Playoff-Teilnahme hintereinander für die Adler. Es gab auch einen kleinen unschönen Beigeschmack. Der Mannheimer Verteidiger Wirth wurde in meinen Augen sehr unsportlich in die Bande gecheckt, musste dann auch vom Eis transportiert werden. Wir hoffen, bis jetzt habe ich noch keine neuen Informationen, aber hoffentlich geht das alles gut. Sowas muss Eishockey lebt vom körperbetonten Spiel, aber ich finde, Leute, die dich nicht kommen sehen, mit dem Gesicht in die Bande hauen, irgendwo hört es dann auch auf mit dem Zeichen setzen. Aber sportlich, die Mannheimer auf jeden Fall sehr erfolgreich. Wie gesagt, 5-2 gewonnen, bereits qualifiziert. Die anderen deutschen Teams tun sich ein bisschen schwerer. Die Eisbären aus Berlin in ihrer Gruppe E auf dem letzten Platz mit keiner Chance mehr, sich zu qualifizieren. Auch für Red Bull München in Gruppe D und Bremerhaven könnte es jetzt nochmal eng werden. Die müssen am letzten Spieltag eigentlich klar nach regulärer Spielzeit gewinnen, um sich ihre jeweiligen Playoff-Plätze zu sichern.
Wie kommt es, dass jetzt die, sagen wir mal, auch Top-Mannschaften der DEL in dem, sagen wir mal, internationalen Vergleich dann doch eher, ja, sagen wir mal, sich mühsam voranschleppen? Ich will jetzt nicht sagen, irgendwie abstinken oder in irgendeiner Form, aber es ist doch, wird sich da nur auf die Liga konzentriert oder ist es wirklich so, dass dann der Gegner in den anderen Ligen einfach zu stark ist? Also, dass die Teams dann doch noch den anderen größeren europäischen Ligen dann doch noch ein bisschen unterliegen, was die Qualität des Kaders, des Spiels etc. angeht.
Letzteres, also beziehungsweise es bedingt sich auch so ein bisschen gegenseitig. Die deutsche Eishockeyliga ist gut, aber sie ist schon schlechter als Eishockeynationen wie Finnland oder Schweden, was ja auch irgendwo logisch ist, weil in diesen Nationen Eishockey ja mehr oder weniger der wichtigste Sport ist, also noch vor dem Fußball. Dadurch bedingt wissen die Mannschaften natürlich auch, hey, okay, wir müssen unsere Chancen realistisch einschätzen und wenn man sich entscheiden muss, wird der Fokus dann eher auf die DEL gesetzt und aber auch einfach der Qualitätsunterschied ist sehr groß. Also es ist ein bisschen schwierig, so eine Fußballanalogie zu ziehen, einfach weil es in der Champions Hockey League weniger Ligen gibt, aber du musst dir vorstellen, es wäre wie im Fußball, sage ich mal, wenn es nur Premier League Mannschaften geben würde und dann würde da von mir aus auch eine gute Bundesliga-Mannschaft mitspielen, aber die hätte ja trotzdem Schwierigkeiten, klar durch die Gruppenphase zu kommen. Man muss aber auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass die deutschen Mannschaften da abgeschlachtet werden, sondern alle Gruppen, und das ist auch sehr cool eigentlich an der Champions Hockey League, sind sehr eng. Es kann jeder jeden schlagen. Es ist auch keine Mannschaft da, die noch nie verloren hat. Aber am Ende setzen sich die anderen Nationen dann meistens knapp durch.
Okay, also ist es wirklich so noch immer der Fall? Wir hatten es ja schon vor Monaten mal, als die, ich glaube, die WM lief, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie stark auch jetzt die DEL immer über die letzten Jahre geworden ist. Natürlich, weil da nicht nur einheimische, also deutsche Spieler spielen, sondern ja auch viel jetzt, ja, sagen wir mal nicht, ja doch international dann auch gecastet, gescoutet und entsprechend auch gekauft wird. Aber trotzdem ist dann immer noch klar, okay, dann ist immer noch der Liga-Vergleich, da hinken sie noch ein bisschen hinterher, aber eher mit der Tendenz aufzuschließen, als immer weiter abzufallen oder vom Niveau her.
Auf jeden Fall, aber was man vielleicht auch ganz gut als Kennzeichen nehmen kann, aus der schwedischen oder finnischen Liga gehen viel mehr Spieler in die NHL irgendwann. Also viel mehr junge Spieler aus den Ländern schaffen es irgendwann in die NHL. In der DL ist es im Moment noch andersrum. Da gehen nicht die jungen Spieler vermehrt hin, sondern die alten Spieler kommen vermehrt zurück. Und das zeigt vielleicht ganz gut, wo da dieser kleine Qualitätsunterschied im Moment noch ist. Bei der WM, wie du es angesprochen hast, finde ich, verzerrt sich das Ganze so ein bisschen, weil du in Anführungszeichen nur die besten 20, 25 Spieler siehst. Und da gibt es natürlich auch Deutsche, die in der NHL spielen. Dann gibt es Deutsche, die in der KHL spielen. Das heißt, du hast am Ende vielleicht, ich würde mal sagen, abzüglich dieser ausländischen Spieler 15 bis 20 Spieler aus der DEL. Und das sind dann aber auch wirklich die allerbesten deutschen DEL-Spieler. Dadurch verzerrt sich dieses Gesamtbild vielleicht ein bisschen. Also in der Spitze würde ich sagen, schließt die DEL auf jeden Fall zu den anderen Ligen auf, kann da auch mithalten, wie man jetzt an den Adlern sieht, wie man aber auch, das muss man ja auch fairerweise sagen, in der letzten Champions Hockey League Saison auch an München gesehen hat, die da weit gekommen sind. In der Breite der Liga ist es dann aber doch noch ein Abstand zu den besseren Ligen.
Ja, sehr, sehr interessant. Also hier die Adler auf Erfolgskurs ziehen so ein bisschen davon in dem europäischen Kontext, während jetzt die anderen Vereine so ein bisschen hinterherhinken. Wir hatten es ja letzte Woche noch das Spitzenspiel zwischen München und Wolfsburg. Das darf ich kurz spoilern. Das hat Wolfsburg gewonnen, sind jetzt auch an den Adlern vorbeigezogen, die wiederum in Iserlohn verloren haben. Also auch alles so ein bisschen, sagen wir mal, ein nicht so erfolgreiches Wochenende für die Adler, sowohl die Konkurrenz punktet, als auch sie selbst verlieren. Trotzdem jetzt auf einem soliden Platz 3 auch in der DEL. Du sagst ja auch immer, oder wir sagen ja generell, das ist ja unser Lieblingsausspruch, glaube ich, die Saison ist ja noch jung oder noch nicht gelaufen. Das sind so diese Motivationssprüche, die wir, glaube ich, auch früher immer in der Fußballkabine gehört haben, so vorletzter Spieltag. Wir absolut abgeschlagen mit einem Punkt von 20 Spielen auf dem letzten Rang und dann so, Jungs, die Saison ist noch nicht verlaufen. Ihr könnt das Ding noch holen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Bei den Adlern läuft es deutlich besser als bei uns damals. Und trotz dieses kleinen Rückschlages sind wir, glaube ich, guter Dinge, dass wir dieses Jahr wieder ganz vorne mitspielen. Vor allem natürlich auch dem System geschuldet, dass man ja erstmal weiterkommen muss und dann wird geschaut. Ja, am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt.
So ist es richtig. Es kommt drauf an, wie du ab März, April Eishockey spielst und davor ist es relativ wurscht.
Genau.
Ja, das war Eishockey. Das waren auch so der Abschluss unserer heute mal mehrerer Sportmomente. Ich glaube, 4 waren es an der Zahl. Jetzt geht es wieder so ein bisschen in gewohnte Bahnen. Und zwar fangen wir an mit der Tennistour. Aktuell ist da, war da nicht so viel los. Es gab das 250er-Turnier in San Diego, das Casper Ruud gewinnen kann. Einer, den wir diese Saison ja immer wieder so ein bisschen zu unserem Geheimfavoriten erklärt haben. Ruud spielt ein gutes Turnier, gewinnt im Finale gegen Cameron Norrie, der vorher den 1 gesetzten Andrei Rublev geschlagen hat. Aber für mich, wenn man die Saison von Ruud so ein bisschen zusammenfassen will, ohne jetzt da irgendwas wegzunehmen, er hat viele Turniersiege eingefahren, das muss man auf der ATP-Tour auch schaffen, aber er ist für mich so ein bisschen the best of the rest. Also wenn die großen Namen nicht mitspielen, dann kann er brillieren und dann gewinnt er, teilweise auch sehr souverän. Aber es ist dann auch relativ schnell Schluss, wenn eben, ich sag mal, Top 10, Top 15 Spieler mit an den Start gehen.
Ja, du sagst es, also er ist sehr souverän unterwegs, Norrie geschlagen, ich glaube 6-2, 6-0. Am Ende kam auch sehr wenig Gegenwehr von Norrie. Ich glaube, er war auch ziemlich angeschlagen von diesem langen Match gegen Rublev, wo er eindeutig mehr investieren musste, aber ja am Ende dann auch entsprechend gewonnen hat. Also von daher war das schon alles richtig so. Trotzdem, ja, Ruud sehr erfolgreich gegen diese Spielertypen, wo man immer sagt, die sind doch eigentlich schon eklig zu spielen und da stolpert auch häufiger mal einer, wie zum Beispiel ein Andrei Rublev, weil die eben eklig zu spielen sind, weil die zum Beispiel sehr viele Bälle zurückbringen mit einer gewissen Qualität, aber dann doch eher die Bringer sind und Rublev, wir kennen ihn alle, keinen Schlag hat, der unter 150 km/h gemessen wird, also entweder der rotzt halt volle Kanne drauf oder was anderes gibt's nicht. Nur Rublev hat es halt langsam perfektioniert und trotzdem hat es eben Norrie geschafft, so viele Bälle rüberzubringen, dass sogar ein Rublev am Verzweifeln war. Da ist halt Ruud ein ganz anderer Spielertyp. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn Leute gegen ihn spielen, er hat ja dann doch sehr unkonventionelle Technik. Das beginnt schon beim Aufschlag, dieser Rückhand, die teilweise total überdreht ist, aber dann entsprechend auch sehr viel Spin hat. Er schafft es halt, dass der Gegner keinen Rhythmus bekommt. Der erinnert mich da ein bisschen an Medvedev, bin ich ganz ehrlich. Er schafft es auch, dass der Gegner null Rhythmus in sein Spiel bekommt, sowohl bei seinen Aufschlagspielen als auch eben bei seinen Returnspielen. Und ich denke, das ist so diese große Qualität von Casper Ruud, dass er, wenn er jetzt noch ein bisschen eben auch an diesem mentalen Spiel oder Game arbeitet, er fällt ja ziemlich früh auch bei den Grand Slam immer raus, habe ich das Gefühl, zumindest dieses Jahr, dass er da auch nochmal es ein bisschen weiter bringen kann. Aber wie du schon sagst, momentan reicht es nur für diese, ich finde, sehr treffende Bezeichnung Best of the Rest. Das muss ich mir merken. Also das ist wirklich ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Er schafft es nicht ganz, diesen Flair auch rüberzubringen, den einfach ein Topspieler haben muss. Ich denke da auch an den Laver Cup. Er muss sich ganz ehrlich sagen, da ist er in meinen Augen total abgestunken im Vergleich zum Rest von Team Europe, was ja auch klar ist, weil er nicht nur der Schlechteste von der Rangliste ist, sondern eigentlich auch der sagen wir mal, vom spielerischen Mehrwert her auch der schlechteste Spieler.
Ja, Casper Ruud, Andrei Rublev, das sind zwei Namen, die werden wir definitiv auch in der nächsten Woche auf der Tennistour sehen, vermutlich dann aber mit anderen Resultaten. Es startet nämlich das, wenn ich richtig liege, letzte große Tennisturnier des Jahres, jetzt mal abgesehen von den ATP Finals, und zwar ist es das letzte Tausender-Turnier in Indian Wells. Startet heute sogar am 7. Oktober, geht dann bis zum 17. Es ist wieder voll besetzt. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, die drei ganz großen Namen gehen nicht an den Start, aber sonst sind alle dabei. Das heißt, Zverev, Medvedev, Tsitsipas, wie sie alle heißen, werden wir in Indian Wells sehen. Es geht nochmal um 1000 Ranking-Punkte, also nochmal so ein bisschen das letzte Last Hooray der Tennissaison. Wen siehst du da in Indian Wells vorne? Normal Indian Wells ja vor den US Open, dieses Jahr wesentlich später gespielt, bedingt durch Corona. Ist vielleicht, ändert das was nochmal an den Bedingungen? Bisschen kälter, bisschen langsamer. Ich weiß noch, einmal, da waren wir, glaube ich, da waren wir in Schöneck zusammen. Da haben wir Indian Wells geguckt. Das war im Sommer, oder? Irgendwo. Da hat John Isner gewonnen.
wollte gerade sagen, da hat John Isner gewonnen. Das war im Sommer, dieses bekannte Sunshine Double zusammen mit den Miami Open. Sehr, sehr bekannt. Indian Wells, glaube ich, auch mit einem bekannten Turnierdirektor, mit Tommy Haas, der da als, sagen wir mal, nicht unbedingt vielleicht als Organisator, aber als Promoter dient, der sich wahrscheinlich auch um die ja, ganzen Belange der Spieler kümmert. Und weil er halt diesen großen Namen hat, wird er wahrscheinlich auch weniger Reibungen geben. Ja, sehr, sehr schwierig. Wir haben ja beide jetzt sehr, sehr viel Tennis geschaut. Wir wissen, Zverev kann Medvedev schlagen, Medvedev Zverev, und umgekehrt ist das gleiche Spiel auch mit Tsitsipas der Fall. Wobei ich in meiner, also jetzt in meiner subjektiven Vorstellung gerade Tsitsipas etwas schwächer sehe als Zverev und Medvedev. Von daher denke ich, entscheidet sich zwischen diesen beiden. Einer muss vorher gegen Tsitsipas dann ran im Halbfinale. Denke ich mal, wenn das Tableau, wenn das mein vorgestelltes Tableau stimmt, dann ist Tsitsipas, müsste ja dann an 2 gesetzt sein, Zverev nur an 3. Das heißt, einer kommt entsprechend, also dann kommt Zverev gegen Medvedev oder Tsitsipas im Halbfinale so rum.
Zverev kommt gegen Tsitsipas.
Gegen Tsitsipas, okay, super, dann habe ich jetzt schon die Information. Ich denke, da wird sich dann Zverev durchsetzen können und dann wird es ein Finale gegen Medvedev und Zverev und ja, mal schauen. Wie wir wissen, im Tennissport kann auch alles passieren, also ich erwarte das Finale, ob es dann tatsächlich kommt, da würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer halten. Gerade jetzt am Ende der Saison weiß ich auch nicht, ob da wirklich jeder 101% gibt oder ob es dann doch nur die 99% sind, die manchmal eben dann doch nicht reichen. Ja, wie siehst du das jetzt ohne Nadal, Djokovic und Federer? Hätte ich trotzdem diese beiden Namen doch eher weiter vorne gesehen? Also auch wenn Djokovic jetzt, sagen wir mal, mitgespielt hätten bei Federer und Nadal, die sind jetzt ja schon länger außen vor. Hättest du die beiden, auch wenn Djokovic im Turnierbaum mit gewesen wäre, auch im Finale gesehen, so wie ich? Oder hättest du gesagt, naja, der Joker, der wird dann doch sich schon irgendwie bis ins Finale durchschlagen oder klar, gar den Titel holen?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil das Draw sich natürlich verändert hätte. Also wenn Djokovic mitspielt, dann wird ja sozusagen Medvedev die 2. Das heißt, Tsitsipas müsste im Halbfinale gegen Medvedev ran und Zverev gegen Djokovic. Und da glaube ich nicht, dass beide sich durchsetzen, und selbst, dass einer sich durchsetzt, ja, bin ich mir sehr unsicher. Du hast es angesprochen, Tsitsipas im Moment vielleicht nicht in der besten Form, wobei er auch nicht viele Events gespielt hat. Jetzt im September war ja nach den US Open eigentlich erstmal so ein bisschen Pause. Zverev jetzt mit den Investigations der ATP bezüglich seinem häuslichen Gewaltvorfall, könnte ich mir vorstellen, dass da auch viele Fragen von den Reportern kommen, dass er da vielleicht ein bisschen abgelenkt ist. Ich glaube, so wie es ist, ist da zu wenig Qualität im Draw, um das auszunutzen. Aber in einem potenziellen Halbfinale gegen Djokovic, denke ich, würde er da den Kürzeren ziehen. Also mit Djokovic sehe ich die beiden nicht im Finale. Ohne Djokovic könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da Zverev von unten durchmarschiert bis ins Finale. Oben muss man mal schauen bei Medvedev, inwieweit er jetzt dieses Hoch, was er mit dem US Open Erfolg hatte, inwieweit ihn das beeinflusst, ob da jetzt so ein kleines Tief folgt. Gerade, wie gesagt, er hat jetzt auch nicht viel gespielt. Wenn wir jetzt mal den Laver Cup ausklammern, der ja aber auch nicht so richtig Turnieratmosphäre bringt, ja. Bin ich gespannt zu sehen. Für Tsitsipas in der zweiten Runde ein möglicher Gegner wäre unser Grün-Weiß-Spieler Pedro Martinez.
Der hat es. Dann will ich sagen, also Pedro Martinez gegen Medvedev im Finale. Das ist mein neuer Tipp. Ach komm, haben wir noch Dominik Köpfer mit in den Topf? Den habe ich auch gesehen, dass er mitspielt. haben wir ein schönes Grün-Weiß-Finale, und nächstes Jahr werden die Tickets-Verkäufe explodieren, weil wir dann einen Indian Wells Champion haben und einen Finalisten. Das ist meine neue These.
Das ist, da solltest du Geld drauf setzen. Da kann man, glaube ich, wirklich mit einer guten Quote rausgehen am Ende.
Ich glaube, ich habe zu wenig Geld als armer Student, und ich denke, da sind meine Chancen, im Lotto zu gewinnen, dann doch deutlich.
Also wenn einer von denen Indian Wells gewinnt, da reicht dir, glaube ich, sogar ein Fünfer als Einsatz.
Ja, ich glaube, da gehst du wirklich, also ich weiß jetzt nicht die genauen Wettquoten, ich halte mich auch von diesen Wettbüros und generell von diesen Seiten auch fern, aber mich würde es trotzdem mal interessieren. Also du machst es ja ab und zu mal nebenbei, hast es zumindest in der Vergangenheit mal eine Zeit lang gemacht, so ein bisschen halt. Ab und zu also wir reden hier, meine Damen und Herren, nicht von den 10 Euro auf ein Match, sondern wir reden hier von den teilweise Centbeträgen auf irgendwelche random Matches, wo ich mich auch gefragt habe, wieso kann man auf sowas wetten? Also da kann man auch gleich auf mich wetten. Elva gegen Potrafke. Aber gut, aber nee, wie ist denn das, wenn ich jetzt quasi auf Turniersieg wetten würde? Also jetzt nur mal rein hypothetisch, so aus Gedanken, aus deiner Erinnerung, 1 Euro Dominik Köpfer US Open Champion. Das müsste doch eine gigantische Quote geben, weil das wäre ja jedes Spiel, wäre ja eigentlich eine neue Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise auch eben eine nicht eintretende Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt.
Also ich glaube, wenn du auf Köpfer wetten würdest, auf den Turniersieg jetzt in Indian Wells mit einem Euro,
ja,
dann, und er gewinnt das Turnier wirklich, würdest du ungefähr 300 Euro rauskriegen.
Okay. Ja.
Also gute 300er-Quote.
Das ist eine 300er-Quote. Wobei man jetzt sich natürlich fragen muss, das ist ja wieder, wie viele Runden sind das jetzt? 4, 5 Runden für ihn. Er hat ja kein Freilos in der ersten Runde, bedeutet im Umkehrschluss, man müsste jetzt davon ausgehen, dass er 5-mal gewinnt.
7. Und
wahrscheinlich auch 7 Runden.
Er muss 6 Matches gewinnen.
Okay, da muss ich jetzt beinahe schon aktiv sagen, Leute, wettet nicht auf Dominik Köpfer in den Weltsieg. Bei aller Liebe und Respekt, die ich vor diesem Mann habe, ich glaube, das ist keine gute Idee. Also ich denke, das ist natürlich, also das ist eigentlich fast schon, ja, es ist jetzt nicht die beste Quote in meinen Augen. Also da hätte ich mir schon ein bisschen was, ja, sagen wir mal, Höheres vorgestellt, eine höhere Auszahlung, aber mal schauen, vielleicht gibt sich da noch einen anderen Underdog, der eine 1000er-Quote hat, dann würde ich vielleicht mal überlegen, mein Geld darauf zu setzen.
Ach von Gott, dir ich könnte auch gleich verbrennen. Tipps. Oh Gott.
Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal mein Geld irgendwo wegsperren und die Kombination wegwerfen, damit ich da nichts verwette. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Indian Wells startet jetzt. Wir haben ein paar Deutsche, wir haben jetzt auch schon ein paar genannt. Dominik Köpfer, Daniel Altmaier, wer ist noch im
Zwerg natürlich?
Jan-Lennard
Kohlschreiber.
Kohlschreiber.
Ja, das war's.
Ach du weiter. Gojovcic vielleicht auch noch dabei.
Das war es an deutschen
Teilnehmer. Ist nicht dabei. Okay, da haben wir also ein paar Deutsche vertreten. Zverev freuen wir natürlich die größten Chancen ein, ist klar. Der Rest ist immer für Überraschungen bereit oder für Überraschungen ja,
also gut. Also 2, 3 Runden sind beim Rest, denke ich, immer drin, aber dann wird es auch langsam dünn.
Ja, natürlich. Vor allem, wenn wir jetzt 6 Runden, Wahnsinn, ey, was die da durchmachen müssen, um da so eine lappische Trophäe hochzuhalten. Da habe ich aber meinen Doppelkonkurrenzen früher 2 Runden gewonnen und ab die Postpokal nach Hause.
Na gut, aber sie kriegen auch gutes Preisgeld. Also.
Das habe ich damals auch, Jona. Der Engelmann-Gutschein, der kam auch nicht von alleine.
Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Aber er war 1,2 Millionen US-Dollar kriegt der Sieger. Das war, glaube ich, nicht auf deinem Engelmann-Gutschein drauf.
Ja, da nicht ganz schon. Da musst du schon mit dem Radiergummi einige Nullen wegradieren, damit man da auf meine Summe dann kommt. Ja, schwierig, ne? Schon unfaire Welt, dass ich für meine 2 Doppelsiege damals nicht so viel Geld bekommen habe, wie die nach 6 Runden gegen Top 100 Spieler. Ja, die Welt ist ungerecht. Naja, kommen wir jetzt wieder zu einem, sagen wir mal, Tennis in meinen Preissphären. Wir haben nämlich noch ein paar Grün-Weiß-Spieler, die gerade on Tour sind. Der Julian Lenz und der Gerald Melzer, die auch diese Saison wirklich mit tollen Leistungen da bei uns auf der Anlage den Meistertitel auch mit eingefahren haben und auch ein wichtiges, der Lenz sogar das Zündlein an der Waage war. Mit einem Ass hat er ja unsere Meisterschaft besiegelt. Die beiden spielen jetzt und ich würde dir gerne das Feld überlassen, weil du hast es so schön zusammengeschrieben und wahrscheinlich auch einfach mehr Informationen als ich. Also erzähl mal, wo haben die beiden gespielt und wie waren so die Ergebnisse?
Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Lenz und Melzer haben sich ja so ein bisschen bei der Bundesliga kennengelernt näher, sind dann auch oft zusammen Golf spielen gegangen und haben jetzt eben beschlossen, dass sie zusammen das Jahr auf der Tour ausklingen lassen, sind nach Südamerika geflogen. Und auch was man da so auf Instagram sieht, haben sie eine ganz gute Zeit. Sie spielen ab und zu mal Tennis. Der Hauptfokus der Reise ist, Golf zu spielen. Und ja, man muss sich ja auch irgendwie anders beschäftigen. Dann wird da halt nochmal so ein kleines Tennisturnier mitgespielt. Und das tatsächlich auch recht erfolgreich. Also sie gehen zusammen im Doppel an den Start, wie gewohnt aus der Bundesliga. Da haben sie wirklich gute Ergebnisse erzielt. In Ambato sind sie ins Halbfinale gekommen und haben dann das Turnier in Lima dann sogar gewonnen. Man muss natürlich dazu sagen, es ist nicht die ATP-Tour, sondern die Challenger-Tour, also eine Preiskategorie weiter unten drunter. Das Preisgeld nur mal so zum Vergleich. Wir haben eben über Indian Wells gesprochen. Da kriegt der Sieger 1,2 Millionen US-Dollar. Hier, sie haben das Turnier in Lima im Doppel gewonnen, da liegt das Preisgeld bei 3.100 US-Dollar, also wirklich eine ganz, ganz andere Preiskategorie. Im Einzel lief es nicht ganz so gut, wobei gerade Gerald Melzer da auch sehr beachtliche Resultate geholt hat. Viertelfinale in Ambato, Halbfinale in Lima, Julian Lenz zweimal im Achtelfinale ausgeschieden. Gerade für Melzer ist das, finde ich, aber eine wirklich sehr, sehr starke Leistung, weil er im Moment ja, ich glaube, 500 ungefähr im Ranking steht, wenn nicht sogar noch schlechter. Und er schlägt konstant Spieler, die 200, 300 oder sogar unter den 150 der Welt stehen oder in den Top 150 der Welt stehen. Also wirklich, er schlägt Spieler, die fast die Hälfte von seinem Ranking haben, was definitiv eine starke Leistung ist und auch zeigt, dass Melzer so ein kleiner verborgenes Talent ist, was man ja dann auch in der Bundesliga immer sieht, wenn er da Leute aus dem Weg räumt, die auf dem Papier viel besser sind. Aktuell spielen die beiden noch in Santiago de Chile. Da hat sich das Ganze so ein bisschen umgedreht. Im Doppel sind sie leider schon ausgeschieden, aber im Einzel haben beide ihre ersten Runden gewonnen. Und ich glaube, heute geht es dann weiter. Nach einer schönen Runde Morgengolf werden sie dann da versuchen, sich das nächste Preisgeld, die nächste Runde zu erspielen. Und ich finde es einfach cool zu sehen, okay, es ist wirklich so eine Feel-Good-Story. Da haben sich zwei in der Bundesliga kennengelernt. Die haben dann bei der Bundesliga viel Doppel zusammengespielt. Und das, diese Doppel-Grün-Weiß-Connection lässt sich jetzt auch auf die Tour übertragen und hat sogar zu einem Turniersieg geführt.
Ja, das stimmt. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich für die nächste Saison, dass wir hier dann so ein eingespieltes Doppel haben und zwei Spieler, die, wie du schon sagst, auch deutlich eigentlich über ihren Ranglistenpositionen, ihren Weltranglistenpositionen spielen und spielen können. Vor allem Melzer für mich schon immer, auch für meinen Dad schon damals. Ich meine, der spielt jetzt auch schon seit, ich glaube, 7, 8 Jahren bei Grün-Weiß und war ja immer so derjenige, der nicht unbedingt an Position 1 aufgetreten ist, aber immer klare, gute und wichtige Siege an den Positionen 3 und 4 für uns gefeiert hat und einfach auch einen, wie du schon auch jetzt aufzeigst, auch ein sehr, sehr guter Doppelspieler ist. Und das ist, glaube ich, gerade für eine Bundesliga-Mannschaft extrem wichtig, dass du sowohl gute Einzelspieler hast, als auch eben Doppelspieler. Und vielleicht, dass auch deine Einzelspieler nicht alle immer unter den Top 100 stehen, sodass du da auch nicht immer die großen Probleme hast, dass sie dann irgendwie die andere Turniere spielen und somit dir nicht zur Verfügung stehen. Also sehr, sehr schön, wie du schon sagst. Ich habe jetzt auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Jetzt ist meine Stimmung schon deutlich besser als noch vor einer Dreiviertelstunde, wo wir angefangen haben. Da war ich kurz davor, wahrscheinlich hier umzukippen. Das Schnarchen habe ich jetzt aber hinter mir gelassen. Jetzt geht es noch weiter. Tennis haben wir soweit, so gut, eigentlich alles jetzt erstmal abgehakt. Wie gesagt, Indian Wells startet jetzt vom 7. bis zum 17.10. Könnt ihr da einschalten. Ich weiß gar nicht genau, Tennis TV wird es auf jeden Fall übertragen.
Und Sky wahrscheinlich.
Sky wahrscheinlich auch. Also da gibt es schon Möglichkeiten, mal reinzuschauen. Wie gesagt, wir haben auch einige Deutsche im Feld und sowieso ist bei einem Turnier mit 1,2 Millionen Preisgeld da natürlich das Niveau auch dementsprechend sehr, sehr hoch. Jetzt haben wir noch quasi von dem einen gut bezahlten Sport kommen wir jetzt zum anderen gut bezahlten Sport. Wenn man denn in der ersten Liga spielt, hört sich zwar nicht gut an, aber ist dementsprechend der Fall. Wir kümmern uns jetzt wie immer erstmal um die Bundesliga. So, dreimal Liga. Bingo kann ich jetzt irgendwo abhaken. Das war jetzt sehr, sehr viel Liga. So.
So, ich übernehme mal, bevor dann
Jona, noch vier, ich glaube, ich gebe doch gleich was in Datschen.
Ja. Spieltag 7 ist in den Büchern. Kurz nochmal die Ergebnisse. Köln schlägt Greuther Fürth am Freitag schon mit 3:1. In den Samstagsspielen setzt sich Dortmund mit 2:1 gegen Augsburg durch. Wolfsburg verliert gegen Gladbach mit 1:3. Stuttgart gewinnt gegen Hoffenheim mit 3:1 in einem Spiel, was wirklich von löchrigen Abwehrreihen auf beiden Seiten geprägt war. Hertha setzt die Negativserie fort, verliert gegen Freiburg und Leipzig schlägt Bochum mit 3:0. Am Sonntag, du hast es angesprochen, erst Geschwindigkeitsrekord, dann Niederlage. Mainz verliert gegen Union Berlin mit 1:2. Die Bayern werden überraschend von Eintracht Frankfurt geschlagen mit einem überragenden Kevin Trapp. Frankfurt gewinnt 2:1 und im letzten Spiel des Wochenendes gewinnt Bayer Leverkusen 4:0 gegen Arminia Bielefeld.
Ja, soweit, so gut. Ein sehr interessanter Spieltag, fand ich. Also die Ergebnisse waren so in meinen Augen nicht ganz zu erwarten. Wir haben natürlich die, sagen wir mal, ja, erwartbaren Ergebnisse, wo viele wahrscheinlich auch drauf gewettet haben, Leipzig, Bochum, Bielefeld, Leverkusen, das ist in meinen Augen eindeutige Underdog-Matches für Bochum und Bielefeld gewesen, konnten leider auch keinen Akzent setzen, sowohl gegen Leipzig als auch gegen Leverkusen, dann entsprechend dann doch sehr deutlich gewonnen. Dann haben wir entsprechend, wie du schon sagst, Bayern gegen Frankfurt. Das will ich aber kurz zurückschieben, weil das ist, glaube ich, so ein Spiel, wo wir noch ein bisschen länger drüber quatschen werden. Vielleicht kurz zu Dortmund gegen Augsburg. Dortmund ja immer noch ohne den verletzten oder immer noch angeschlagenen Haaland, setzen sich dann auch doch eher, sagen wir mal, mit sehr viel Mühen gegen Augsburg durch. In meinen Augen auch wieder so ein wichtiger Erfolg natürlich, dass man an der Spitze dran bleibt. Vielleicht vor ein, zwei Saisons wäre das noch ein 2-2 oder vielleicht sogar eine Niederlage geworden, weil die Augsburger haben sich schon sehr gut verkauft. Trotzdem in meinen Augen nicht jetzt so ein Achtungserfolg. Also da ist deutliches Steigerungspotenzial bei den Dortmundern auch möglich. Wolfsburg gegen Gladbach, da werde ich auch immer wieder oder war ich auch sehr überrascht. Die Gladbacher jetzt dann doch irgendwie ist der Knoten geplatzt gegen die Dortmunder da am letzten Spieltag, wo wir das prognostiziert haben, dass das ein sehr, sehr wichtiger Spieltag werden wird. Und es war ein sehr, sehr wichtiger Spieltag. Jetzt schlägt man auch den Tabellenzweiten, der jetzt, glaube ich, ein bisschen zurückgerutscht ist in der Tabelle mit 3-1. Wir haben einen Embolo, der wieder frisch ist, der wieder fit ist, der ein Wahnsinnsspiel gemacht hat, so einen schönen Fallrückzieher da auch eingebaut hat. Also ich glaube, so ein Tor schießt man auch nur alle Jubeljahre. Sehr, sehr starker Auftritt von den Gladbachern, generell auch das Gladbacher Kollektiv. Ein Name, der vielleicht da auch immer wieder genannt wird bei den Gladbachern, bei dem es aber gerade nicht so gut läuft, ist Florian Neuhaus. Der wurde ja jetzt auch schon länger mit den Bayern in Verbindung gebracht, spielt jetzt aber momentan unter Adi Hütter gar keine Rolle mehr. Also wurde da komplett abgelöst im Mittelfeld, hat keinen Stammplatz mehr und es scheint auch erstmal so, dass er auch außen vor bleibt. Und wenn man natürlich im Verein außen vor bleibt, dann wird es auch extrem schwer für die Nationalmannschaft. Ich denke da halt jetzt an die bevorstehende WM in Katar. Wie siehst du die Personalie Florian Neuhaus? Hast du da irgendwas quasi mitbekommen? Und wie siehst du seine Chancen jetzt in den kommenden Spielen wieder bei Gladbach auf dem Platz zu stehen, beziehungsweise dann auch eben zukünftig in der Nationalmannschaft?
Ich finde, für Florian Neuhaus ist es bei Gladbach schwierig im Moment, einfach dem Spielsystem von Adi Hütter geschuldet. Also Gladbach spielt ja mit der Fünferkette, mit den zwei Außenverteidigern, die dann in der Offensive auch mitschieben, dann wird es zu einer Dreierkette. Und dafür brauchst du einfach, du brauchst zum einen zwei defensiv sehr solide Sechser, weil, ich sage jetzt mal, im Fall eines Konters sind die Außenverteidiger ja zu hoch geschoben. Das heißt, die Sechser müssen dann entweder die Außen zumachen oder die Innenverteidiger schieben raus und die Sechser müssen sich sozusagen fallen lassen, um die Mitte des Platzes zuzumachen. Und genau das ist, was ich sagen würde, Florian Neuhaus ist ein Spieler, der extrem spielintelligent ist, der eine super Ballkontrolle hat, der super im Passspiel ist. Was er aber für mich nicht hat, sind zwei Sachen. Das ist zum einen viel Athletik. Ich finde, natürlich, er ist immer noch Profisportler, aber Athletik ist jetzt nicht das, was bei ihm heraussticht. Und er ist auch eher offensiv denkend und hat defensiv ein, zwei Schwächen. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was er im Moment in Gladbach hat. Ihm fehlt zum einen die Athletik, um in diesem schnellen, offensiven Spiel mitzumachen. Ihm fehlt so ein bisschen die defensive Kompetenz, die ein Zakaria oder ein Christoph Kramer oder ein Kone haben, die ja im Moment diese Position im Gladbacher Mittelfeld bekleiden. Und zusätzlich ist das Gladbacher Spiel, so wie es im Moment ist, einfach nicht auf das Kurzpassspiel, auf die Strategie eines Florian Neuhaus angewiesen, weil es eben einfach ein anderes Spielsystem ist, was viel mehr mit schnellen Pässen in die Tiefe arbeitet. Das heißt, Florian Neuhaus ist ein super Spieler, aber im Moment in meinen Augen einfach so ein bisschen zur falschen Zeit am falschen Ort. Nichtsdestotrotz, wenn er im Training überzeugt, dann gibt es sicherlich auch Wege für Adi Hütter, ihn ins Spielsystem zu integrieren.
Und ich habe immer das Gefühl, bin ich jetzt ganz ehrlich, dass die Gladbacher immer mehr zu den Frankfurtern unter Adi Hütter mutieren. Also ich habe immer so dieses kleine Flashback, diese, wie du schon sagst, schnellen Bälle in die Spitze, wo wir jetzt ein Embolo erleben, früher halt entsprechend dieses Trio rund um Alea, um Rebic und etc. Und dass wir auch hier wieder dieses, wie du schon sagst, dieses Mittelfeld haben, das auch eben über den Rückraum kommt und dann auch diese quasi diese reingeschlagenen Flanken dann auch eben über den Rückraum wie ein klassischer Manier. Ich kriege da immer das Bild von Leon Goretzka in den Kopf, wie er dann eben quasi diesen flachen Ball, Strafraumgrenze, und er schießt ihn flach auch ins Tor. So ähnlich habe ich jetzt auch die Gladbacher auf dem Schirm und damals eben die Frankfurter, die eben über diese enorme Effektivität auch kommen, also gar nicht groß über dieses Herausspielen von Chancen, sondern eher oder herausspielen, kreieren, das gibt sich nicht viel, aber für mich ist Kreieren von Chancen nochmal dieses Zwingen, dass auch wirklich was bei rumkommt, und herausspielen ist halt mal kommt's nicht, und in dem System habe ich das Gefühl, die kreieren richtig Chancen, weil sie es halt auch alle wollen, und das läuft halt auch viel über die Außenbahn und eben auch wenig übers Zentrum, wie du auch schon mal sagtest, und ich glaube da, wie du schon, ja, da passt eben ein Florian Neuhaus auch nicht so gut rein, er ist jetzt auch nicht der schnellste Spielertyp, vielleicht auch nicht der athletischste, und deswegen, ja, wird da auch einem Zakaria zum Beispiel, der erst frisch von seiner Verletzung zurückgekommen ist, auch wieder der Vorrang oder wird eben bevorzugt, weil er eben entsprechend diese Athletik und auch diese Schnelligkeit und Dynamik wieder ins Spiel der Gladbacher mit reinbringt. Und seit er dabei ist und seit Embolo wieder am Start ist, muss man auch sagen, haben sich die Gladbacher qualitativ auch sehr stark entwickelt. Also wir haben hier zwei Achtungserfolge, nicht gegen irgendwelche Abstiegskandidaten, sondern gegen Wolfsburg und Dortmund. Und man muss sagen, wenn sie so weiterspielen, dann ist wiederum auch nach oben hin alles offen, trotz dem schlechten Saisonstart, den sie jetzt auf jeden Fall hatten.
Ja, wer gewinnt, hat recht. Da kann man die Entscheidung nicht so sehr anzweifeln eigentlich. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie Gladbach sich jetzt entwickelt, wie sich Florian Neuhaus entwickelt. Ist definitiv was Spannendes zu sehen. Stuttgart gegen Hoffenheim, das war ein Spiel, das muss ich sagen, habe ich in der Zusammenfassung gesehen, das war unglaublich, weil die haben beide einfach furchtbar schlecht verteidigt und Stuttgart hat dann halt am Ende die Lücken ein bisschen besser genutzt. Das ist alles, was man zu dem Spiel wissen muss. Hertha gegen Freiburg, Freiburg spielt als Team kompakt, Hertha spielt als Team desolat. Schönes Fallrückzieher-Tor von Nils Pedersen. Es war nicht der ganz klassische Fallrückzieher, aber irgendwie hat er ihn da reingemurkst. Das war auf jeden Fall dann zum Freiburger Sieg. Für Freiburg verdient, aber jetzt auch nichts Spektakuläres. Und dann lass uns doch zu der Überraschung des Wochenendes kommen und über Bayern
gegen Mainz Frankfurt gegen Union Berlin. Es war der Wahnsinn, Jona. Ich sag's dir, wie es ist. Da macht dieser, ich weiß gar nicht, der ehemalige Mainzer Stürmer, jetzt muss Adoyemi, macht da diese zwei Dinger rein. Es war der Wahnsinn. Also ihr merkt schon, ich bin nicht vorbereitet für Mainz Union Berlin. Das heißt, es war auch nicht das Spiel, was Jona jetzt gerade meinte. Es geht natürlich um die Bayern, um wie sie es geschafft haben, gegen Frankfurter zu verlieren, die nur 30% Ballbesitz hatten und gefühlt nur einen guten Feldspieler, und der hieß Philipp Kostic. Das muss mir mal jemand erklären. Also bei aller Liebe zu den Frankfurtern, jedes Statistiksystem, jede Webseite, die ich besucht habe danach, die auch Noten vergibt oder zumindest die Spiele analysiert, hat den Frankfurtern jetzt keine Sonderleistung oder besonders gute Leistung zugesprochen, bis auf eben ein, zwei Akteuren wie Kevin Trapp, der überragend war, in Philipp Kostic, der sehr gut gespielt hat. In der Verteidigung war es nicht mal Hinteregger, sondern ich glaube Chandler, der eine ganz gute, solide Performance aber auch nur abgeleistet hat. Ich kann es dir nicht sagen, woran würdest du das bemessen, dass die Bayern das jetzt verloren haben? Woran hat es gelegen, klassisch?
Pech und ein sehr starker Kevin Trapp. Also ich meine, die Statistik, die für mich am meisten aussagt, es gibt jetzt ja dieses Expected Goals, was die gesamten Spielstatistiken nimmt, analysiert und dann sagt, okay, so viele Tore hätten laut Statistik rauskommen müssen. Wir behalten mal das Ergebnis im Hinterkopf. Frankfurt gewinnt 2-1 gegen Bayern München. Expected Goals ist 2,85 für die Bayern zu 0,65 für die Frankfurter. Also ein klarer 3-0, 3-1 Sieg für die Bayern wäre expected gewesen laut den Statistiken. Am Ende Kevin Trapp mit wirklich grandiosen Paraden. Das eine gegen Lewandowski, wo der, ich glaube, aus 7-8 Metern zum Abschluss kommt und Trapp noch das Bein in einem unmenschlichen Reflex ausfährt. Auf der anderen Seite Manuel Neuer in Bestform hält vielleicht zumindest den Schuss von Kostic. Und dann verliert man halt so ein Spiel. Das kennt, glaube ich, jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, der Fußball gespielt hat. Manchmal läuft es halt nicht, aber ich denke, da müssen sich die Bayern jetzt nicht in die Krise stürzen. Sie haben gut gespielt, sie hatten Pech. Frankfurt hat das für ihre Verhältnisse gut gemacht. Sie haben ihre Chancen genutzt. Sie haben nach bestem Vermögen, nach bestem Können verteidigt und konnten sich auf einen Weltklasse-Torwart an dem Tag verlassen.
Ja, auf jeden Fall. Und nochmal kurz zu dem Neuer. Und zwar habe ich da nur rausgehört, auch von den ganzen Torwart-Experten, dass er ja sehr gerne quasi den Ball auch nicht nur irgendwie wegfaustet etc. oder nur abprallen lässt, sondern dass er ihn ja auch gerne fängt. Und dafür lässt er sich eher langsamer auf den Boden fallen, um dann entsprechend irgendwie diesen Druck aus dem Ball rauszunehmen. Das ist eigentlich so ein klassisches Torwart-Ding. Aber er hat anscheinend diese Flugbahn irgendwie nicht ganz berechnen können. Oder der Schuss von Kostic war vielleicht auch so ein bisschen, hat halt irgendwie geflattert oder hat irgendeinen Trall drin. Auf jeden Fall ist er halt vorher quasi unter Neuer ja aufgedopst. Und Neuer hatte eben diesen Einfallwinkel nicht auf dem Schirm, obvious, sonst hätte er den gehalten. Nur er ist irgendwie, muss man natürlich auch ein bisschen ankreiden, ist anscheinend nicht aus seinem alten Muster ausgebrochen. Ihm ging es nicht nur darum, den Ball zu halten, sondern ihn auch eben nach seiner alten Manier zu halten, also eben schön fest im Fallen. Und normalerweise lernt man anscheinend als Torhüter, wie gesagt, das habe ich jetzt nur mitbekommen von dieser Expertenrunde beim Doppelpass, beziehungsweise die haben danach noch kurz geplaudert und normalerweise hält man eben oder versucht man erstmal auf den Boden zu kommen und ihn dann zu fangen und Neuer versucht ihn halt immer im Fallen zu fangen, weil es für ihn besser ausschaut. So, ich meine, das ist halt ein altes Ritual, das kennt, wenn du das siehst, dann weißt du auch ganz genau, was ich meine. Das ist so dieser klassische Neuer, die Beine sind schon auf dem Boden, der Oberkörper noch nicht, er fängt den Ball und dann fällt er erst mit dem Oberkörper auf den Boden. Ist jetzt nicht, war sehr unvorteilhaft, Kostic natürlich auch ein guter Schütze. Der Schuss war haltbar, da müssen wir gar nicht diskutieren. Trotzdem vielleicht noch so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht doch ein bisschen Drall oder so drin, dass da auch ein Manuel Neuer, den ich ganz einschätzen kann. Will ich jetzt auch gar nicht so, also möchte ich gar nicht abstreiten, dass es da vielleicht auch noch was gab, was die Fernsehbilder jetzt nicht so gut aufgefangen haben. Ja, es bleibt trotzdem ein 1-2. Das heißt, die Freiburger sind tatsächlich jetzt die einzige Mannschaft, die noch ohne Niederlage in dieser Bundesliga-Saison stehen, auch sehr, sehr beachtlich. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon gesagt, woran es liegt. Die haben einfach diesen absoluten Heimvorteil durch die Schräge in ihrem Platz. Das ist ja es war immer noch eine Offenbarung für mich. Ja, die Bayern natürlich jetzt mit so einem kleinen, mit einem kleinen Ausrutscher. Frage ist jetzt natürlich, ist es gut, ist es schlecht? In meinen Augen ist es wirklich ist es nicht schlecht, weil die Bayern haben sich, glaube ich, auch ein bisschen zu arg ausgeruht auf ihrer Qualität. Sie haben gemerkt, unter Nagelsmann läuft es sehr, sehr gut. Und ich habe das Gefühl zumindest, lieber jetzt mal eine Niederlage kassieren und fragen, woran es lag, als 33. Spieltag, Zweikampf oder Dreikampf zwischen Leipzig, Bayern und Dortmund um die Spitze. Jetzt nur mal hypothetisch. Lieber
und
jetzt.
Es kommt ja aber auch immer darauf an, wie du verlierst. Und es war jetzt ja wirklich kein desolates Spiel vom FC Bayern. Es war vielleicht nicht das beste Spiel, was sie gemacht haben, aber es war ein gutes, solides Spiel. Und ja, am Ende hat es da nicht ganz gereicht. Ja, aber okay. Es war jetzt nichts, denke ich, wo man sich aus Bayern-Sicht große Sorgen machen muss.
Ja, damit kann ich auch wirklich leben, wie du schon gesagt hast. Ich habe das Spiel auch live gesehen. Ich habe mich derbe aufgeregt über den Eckball. Ich finde, sowas kann man auf jeden Fall verteidigen. Hinteregger steht da viel zu frei. Aber sonst war das ein solides Spiel. Hätte mir vielleicht nur gewünscht, ich bin jetzt so in dieser Rage quasi, dass der Musiala zum Beispiel früher eingewechselt wird, dass man da früher schlechtere
Akteure rausnimmt. Ja, aber stell dir vor, Neuer hat keinen Patzer drin, sondern hält den, wie er ihn von 100 Schüssen wahrscheinlich 95 Mal hält. Und dann steht es 1-1 und dann geht halt irgendwie so ein Ding auf der anderen Seite rein. Dann köpft Lewandowski einen rein, 2-1 Bayern, dann redet kein Mensch mehr über das Spiel. Es ist jetzt halt so, wie es gelaufen ist, ist es blöd gelaufen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe überhaupt gar keine Mannschaft in der Bundesliga, die den Bayern diese Saison gefährlich werden kann.
Das ist schön zu hören, das beruhigt mich ungemein. Ich habe schon schlaflose Nächte jetzt gehabt die letzte Zeit, weil ich gedacht habe, oh Gott, werden jetzt die Bayern das echt, also ach Gott, ich kann gar nicht meine Gedanken mehr zusammenfassen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es war, wie du schon sagst, ein Spieltag, der von Überraschung geprägt war. Trotzdem haben wir auch einen Spieltag, wo sich wieder ein bisschen zeigt, wo manche Mannschaften eben noch sehr, sehr ausbaufähig sind. Ich deute hier mit dem Finger ganz klar auf die Hertha, ganz klar auf Hoffenheim, aber eben auch auf Stuttgart. Du sagst, es war wirklich kein Hoffenheim-Stuttgart-Spiel, wie man es sich wünscht und vorstellt, sondern es war dann doch eher Not gegen Elend auf irgendeiner Ebene. Wir haben die Dortmunder, die sich ganz klar auch noch steigern müssen. Wolfsburg darf sich jetzt auch nicht mehr ausruhen. Also wir haben schon viele Ergebnisse und viele Mannschaften, die sich jetzt langsam aber sicher wieder in die richtige Spur begeben müssen. aber einer muss halt immer verlieren. Von daher kann man jetzt auch nicht klar pauschal sagen, ihr dürft nicht mehr gewinnen, beziehungsweise ihr müsst jetzt gewinnen, weil das würde ja bedeuten, dass der andere wiederum verliert.
Das war's mit der Bundesliga für heute. Wir bleiben aber beim Fußball, denn es steht ja noch was an, und zwar die WM-Qualifikation. Die deutsche Nationalmannschaft spielt am Freitag gegen Rumänien. Sie sind aktuell Tabellenführer in ihrer Gruppe. Wenn man ehrlich ist, bei der Qualität der Gruppe ist, wäre auch alles andere da könnte man dann auch mich und Felix anrufen, weil schlechter, also wenn man in der Gruppe mit Nordmazedonien, Armenien, Rumänien, also wenn man da nicht erst ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Trotzdem, jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Hansi Flick als neuer Bundestrainer kriegt die Spieler wieder, hat wieder ein bisschen Zeit, mit ihnen zu arbeiten. Und es wird jetzt ja viel berichtet, dass die Nationalmannschaft unter Flick für Spieler wie Sané, wie Timo Werner, so eine richtige Wohlfühloase darstellt, wohl eine sehr, sehr gute Stimmung im Trainerteam, in der Mannschaft. Und viele Spieler können sich da Selbstbewusstsein holen für die eigene Liga und gehen immer mit einem guten Gefühl und gestärkt aus der Nationalmannschaft hervor. Zum einen, was denkst du, kann dieses Gefühl in der Nationalmannschaft, kann das wirklich so einen großen Einfluss auf einen Spieler haben? Oder ist es halt dann auch oft Zufall oder wird von den Medien vielleicht mehr aufgebauscht, als es am Ende ist? Und ich denke, das wird eine kurze Sache, aber wie siehst du das Spiel gegen Rumänien?
Also erstmal zu ersterem. Ich denke mal, das spreche auch für uns beide, wenn der Trainer so ein bisschen damals in der Jugend gesagt hat, ich setze auf euch, ihr seid gesetzt, und auch entsprechend so ein bisschen in die Richtung, ja, Jungs, spielt euer Ding, spielt nach System, aber lebt auch eure Freiheiten aus. So habe ich das Gefühl, ist es bei Flick so ein bisschen der Fall, dass er ihnen auch sehr viel Freiraum lässt für ihre eigene Kreativität und für ihren eigenen Spielwitz. Dann spielst du automatisch besser. Und wenn dann auch noch das Klima im Team stimmt und mit den Trainern drumherum, dann hat man schöne Abende. Ich erinnere da auch immer wieder an auch schon damals bei der WM, bei der EM jetzt, bei 2021, doch 2021, aber die EM 2020, wo entsprechend da auch abends immer mal wieder Kevin Trapp oder auch andere Spieler zusammengesessen haben und Karten gespielt haben etc. oder von mir aus Timo Werner an der PlayStation gezockt hat. Ich glaube, das ist extrem wichtig für ein Team, dass sie das auch weiterhin machen und vielleicht auch noch in diesem größeren Kollektiv. Es gab in der Zeit lang auch in der Nationalmannschaft diese, nicht Ausgrenzung, aber es wird sich halt eigentlich aktiv vom ausgegrenzt durch einige Spieler, wie zum Beispiel Mesut Özil, auch ein Gündogan war eine Zeit lang dabei, oder auch immer diese Styler-Gruppe rund um Boateng. Ich glaube, der hatte auch zeitweise seine eigene Clique bei der Nationalmannschaft, wo er dann immer die jungen Spieler, die leicht beeinflussbaren, mit reingeholt hat, wie eben ein Sané oder vielleicht auch mal ein Gnabry, und sich dann über Klamotten unterhalten wurde. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man auch als Kollektiv dann sich quasi auch mal abends den Abend oder den Tag auspendelt lässt. Und das macht ja die Nationalmannschaft, davon gibt es ja schon Berichte, und ich glaube, das ist immer das beste Zeichen. Und dann geht es nicht nur einem Sané gut, vielleicht einem Sané jetzt im Fokus, weil er eben so ein kleines Problem hatte in der letzten Saison, nicht ganz in den Tritt gekommen ist, sondern es geht auch jedem Spieler gut, der dann in der Nationalmannschaft ist und der da spielt. Und ich glaube, dieses gute, positive Gefühl, wie du schon sagst, nimmt man dann auch gerne mit. Aber ich denke, das ist nur natürlich, und da ist Flick natürlich auch ein großer Förderer und auch ein großer Könner, dass er eben den Spielern dieses mulmige und wohle Gefühl gibt. Und das präsentieren sie auch momentan auf dem Platz. Deswegen wird es für mich auch ein klassisches 3-4-5-0 gegen Rumänien, die natürlich eine deutlich andere Hausnummer sind noch als Nordmazedonien. Aber dann muss man sie auch nicht zu hoch einschätzen. Also die haben ein, zwei Spieler, die man kennt, die was drauf haben. Aber der Rest ist absolut schlagbar für diese deutsche Nationalmannschaft.
Da bin ich voll dabei. Wir schauen uns das Spiel zumindest in Ausschnitten bestimmt an, in den Highlights, und werden dann nächste Woche unser vernichtendes Urteil über das erbärmliche Unentschieden gegen Rumänien abgeben. Spaß beiseite. Wir hoffen natürlich das Beste und dass man die WM-Qualifikation jetzt auch als Erster so schnell wie möglich klar macht, dass man da dann nicht mehr unnötig zittern muss und vielleicht dem Trainer dann natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit gibt, zu experimentieren, vielleicht eine neue Formation zu finden und jungen Spielern auch die Chance zu geben, sich in der Nationalmannschaft zu beweisen.
Übrigens, wo wir gerade bei WM-Qualifikation sind, wir hatten ja gestern sogar ein 20-jähriges Jubiläum. Und zwar hat gestern vor 20 Jahren ein gewisser David Beckham das entscheidende Tor in der WM-Qualifikation für England geschossen. Es war 1-2 bis zur 92. Minute. Gegen Griechenland, England gegen Griechenland. Und ja, England brauchte unbedingt dieses Unentschieden, um weiterzukommen, beziehungsweise sich für die WM dann zu qualifizieren. Im Jahr 2002 war die dann. Und ja, David Beckham legt sich den Ball zurecht, 32 Meter, glaube ich, vom Strafraum entfernt und ja, schiebt den ordentlich unter die Latte, gab mir ein bisschen Flashbacks an deine freie Freistöße.
Ja, also früher.
Das war ein ordentliches Ding, du, das war eine ganz schöne Wucht, ein Strahl, wie wir immer so schön im Training früher gesagt haben, den er da abgefeuert hat. Und ja, knallt das Ding schön oben in die linke Ecke rein und 2-2, England qualifiziert sich für die WM. Beckham ist von einem auf den anderen Tag wieder einer der Spieler, einer der Idole, Helden Englands. 1998 war ja auch die WM, wo England ausgeschieden ist in Unterzahl, wo vielen David Beckham die Schuld gegeben hat, als er gegen Diego Simeone diese Tätigkeit begangen hat und mit Rot vom Platz geflogen ist. Und da hat er sich so ein bisschen rehabilitiert. So, jetzt habe ich es. Das war für mich auch noch ein sehr, sehr schöner Moment. Ihr könnt es auch alles verfolgen, die Reaktion von David Beckham, wie er heute noch drauf reagiert. Ein bisschen Tränen sind da auch im Spiel. Hat das auf seinen Instagram hochgeladen. Da bin ich auch erst drauf gestoßen. Also sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöne Geschichte auch. Und ich meine, wir kennen jetzt alle David Beckham. So ein sympathischer Kerl, zumindest für uns, neue Generation, die ihn jetzt auch nicht ganz mitbekommen hat in seiner Prime. Also wir waren ja dann eher ein bisschen zu spät. Aber trotzdem, ja, auf jeden Fall ein sehr bemerkenswerter Freistoß, bemerkenswerte Person und Persönlichkeit in meinen Augen.
Auf jeden Fall. Haben wir noch was oder bringt uns das zum Ende?
Ich habe gerade mit diesem kleinen Exkurs all mein Wissen weitergegeben, all meine Schüsse geschossen. Wie sagt man das? Ach, ich bin echt, also heute Morgen, du Jona, ich muss dir sagen. Also falls ich leicht verstrahlt war, Leute, keine Sorge, es ist wirklich diese Morgen oder diese morgendliche Stimmung, diese Morgenmüdigkeit, die mich hier gerade erwischt hat und nicht jetzt irgendwas anderes nebenbei. Kann euch nicht sagen, was da los war. Nächstes Mal sehen wir uns wieder mittags, dann bin ich wieder frisch. Und vor allem eloquent wie eh und je. Jetzt verabschiede ich mich mal lieber, bevor ich noch mehr Blödsinn von mir gebe. Mehr habe ich nicht. Vielleicht nächste Woche ein bisschen Darts wieder dabei. Das kann ich vielleicht für meinen persönlichen Ausblick weitergeben. Da läuft ja gerade der World Grand Prix. Der ist gerade, ich glaube, Achtelfinale laufen noch die letzten Spiele, dann Viertelfinale. Da gab es auch die ein oder andere größere Überraschung. Dazu nächste Woche mehr, wenn wir den resümieren. Und ja, ich verabschiede mich jetzt von dir, Jona. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich gehe jetzt erstmal Kaffee trinken, dann lege ich mich, glaube ich, noch mal eine halbe Stunde ins Bett und hoffe, dass das war ein guter Traum. Also bis dahin, hau rein. Ciao, ciao.
Mach's gut, Felix. Ciao. Das mit dem Kaffee trinken und ins Bett legen würde ich vermutlich in der anderen Reihenfolge machen. Erstmal eine Runde schlafen und dann zum Aufwachen einen Kaffee trinken. Aber gut, jeder wie er es mag. Zum Abschluss von Felix nochmal eine schöne Story mit David Beckham. Schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Das war wirklich ein sehr, sehr geiler Freistoß. Ja, Ausblick, was kommt. Wie gesagt, World Grand Prix auf Darts läuft. Das ist auch schon wichtig, da jetzt einzuschalten, damit man dann bei der WM im Ellipelli voll informiert ist. Die Bundesliga geht weiter, zweite Bundesliga geht weiter. Terodde kann seinen Rekord weiter ausbauen. Die NFL findet statt. Was gibt's noch? Natürlich Indian Wells, die Challenger Tour geht weiter. Wenn ihr Gerald Melzer und Julian Lenz verfolgen wollt, dann sei euch das auch sehr ans Herz gelegt. Ja, und sonst macht euch auf die Suche durch die Welt des Sports, ob Radrennen, ob Tischtennis, ihr findet bestimmt noch was. Wir werden nächste Woche uns wieder melden, dann zu einer angenehmeren Uhrzeit mit etwas mehr Schlaf in diesem Sinne. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne Spotify, Apple Podcast, iTunes, Deezer, wie es alles heißt. Und dann freuen wir uns, euch nächste Woche wieder zu hören in der nächsten Folge von GOAT, eurem Sportpodcast.